Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkat. Präsentiert vom Medic-Center Nürnberg.
Es ist Dienstag, der 23. Februar. Und ich sitze hier gegenüber einer Lisa, die faktisch bis auf das Unterhemd ausgezogen ist, weil ihr so warm ist. Also herzlich willkommen zu diesem Podcast über die Klimaerwärmung.
Ja, also herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, mir ist sehr warm.
Der Hammer.
Es ist aber auch hier immer ziemlich warm. Natürlich kann es auch davon kommen, dass ich immer zu dir laufe und mich immer beeile, weil ich immer meistens spät dran bin.
Und das stimmt.
Aber ich muss sagen, es ist trotzdem mega warm. Deswegen, ich sitze hier im sommerlichen Outfit, aber passt zum Wetter.
Es waren ja tatsächlich, ich habe das mal nachgeschaut, letztes Wochenende war ich mit meiner Familie und mit meinen Freunden, also mit einem Freund, ganz Corona-konform, auf Fototour. Ja, wir haben Fotos gemacht. Ich bin ja begeisterter Fotograf. Und dabei waren wir im T-Shirt. Und letztes Wochenende jetzt, heute ist Dienstag, also vor 3 Tagen. Mhm. Und vorletztes Wochenende war ich mit demselben Kumpel und meiner Familie Schlittschuhlaufen bei einem komplett durchgefrorenen Wiesengrund, wo ich dann gesagt habe, so liebe Freunde, ich möchte nach Hause, weil es sind minus 15 Grad und ich habe trotz langer Unterwäsche friere ich mich halb tot. Ja. Es waren 30 Grad, über 30 Grad Unterschied zwischen den Minustemperaturen vor einer Woche und den Plustemperaturen jetzt am Wochenende. Das finde ich schon krass.
Ja, ich finde es auch krass, aber das Wetter war letzte Woche gut und das Wetter ist diese Woche gut, deswegen ist meine Laune super. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch gestern meine letzte Hausarbeit für dieses Semester abgegeben und ich bin, also dass man überhaupt Freude in dieser Zeit fühlen kann.
Und dann darf ich gratulieren.
Ist besonders, Dankeschön.
Ja, besonders für den Vitamin-D-Spiegel. Ne? Ich habe letztens beim Arzt, bei meinem Hausarzt den Vitamin-D-Spiegel nehmen lassen und der war bei mir. Ich bin ja immer sehr kritisch, weil ich Vitamin D im Sinne von Prävention, da gibt es viele widersprüchliche Studien, aber mein Vitamin-D-Spiegel war so niedrig, dass ich jetzt tatsächlich mich freue, dass die Sonne wieder da ist und ich tatsächlich auch Vitamin-D-Tabletten nehmen muss. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, die Sonne ist wieder da und wir freuen uns über das gute Wetter. Und es gibt auch gute Nachrichten von der Corona-Front. Das hättest du jetzt nicht gedacht, dass ich das sage, ne? Bäm!
Doch, hätte ich gedacht.
Echt?
Weil ich wollte dieselbe Überleitung machen.
Oh, schön. Ja, dann überlasse ich dir das mal und sage, und was gibt's sonst so?
Und was gibt's sonst so? Ja, ich habe heute wieder ganz viele spannende Fragen mitgebracht.
Ich habe dein Zettelchen schon gesehen.
Ich habe mir immer mein Zettelchen vorbereitet mit den ganzen Infos, die ich mir zusammengesammelt habe und die mich interessieren. Und heute habe ich tatsächlich auch eine Frage von unserem YouTube-Kanal dabei.
Das ist gut. Das ist insofern gut, als dass ich diese Woche im YouTube-Kanal ein Video mache, in dem ich auf die Kommentare und Fragen eingehe. Aha, wusstest du das schon?
Interessant. Ja, aber vielleicht ist ja die Frage nicht dabei, die ich stelle.
Nein, aber ich wette, du hast auch nicht dieselben guten Nachrichten, die ich habe, denn ich habe die tatsächlich erst heute Vormittag bei der Recherche für unseren Podcast gefunden.
Okay, also die gute Neuigkeit, die wahrscheinlich die meisten schon gehört haben, ist, dass der BioNTech-Pfizer-Impfstoff ja auch gegen eine Übertragung hilft. Also das ungefähr über 80% oder so.
Das sind ja Old News, sag ich mal.
Ja, aber das ist doch, also für mich sind das nicht so Old News. Also ich habe erst vor 2 Tagen davon erfahren und das ist eigentlich so eine Sache, die lässt richtig Hoffnung walten, sage ich jetzt mal.
Genau, also diese Daten kommen aus Israel, wo man ja schon sehr, sehr viele Menschen geimpft hat, fast die Hälfte der Bevölkerung. Und dann hat man geschaut, wie war die Transmission und die war tatsächlich um über 90%, ungefähr 90% niedriger. Es gibt andere Studien aus der Woche davor, die das schon nahelegen. Und zwar hat man da die CT-Werte der positiv getesteten nach Impfung und ohne Impfung verglichen und hat gesehen, dass die CT-Werte, also die Virusnachweiswerte in der PCR, deutlich höher waren als die bei Nicht-Geimpften, was eben heißt, eine deutlich niedrigere Viruslast und was im Umkehrschluss wieder heißt, eine deutlich niedrigere Wahrscheinlichkeit der Ansteckung. Ja, also es ist genauso, wie wir es letzte Woche eigentlich gesagt haben. Man kann theoretisch die Geimpften auch positiv testen, aber positiv ist eben nicht positiv. Und das bedeutet nicht immer das Gleiche.
Okay. Ist das eine Veränderung für uns? Weil es ist ja jetzt diese sterile Immunität. Ich habe mich informiert.
Sehr gut.
Dadurch eben kann diese sterile Immunität folgen. Und ist das jetzt für uns, dass man sagt, weil letzte Woche hatten wir noch darüber gesprochen, es muss auch Veränderungen in den Tests geben und in unserer Strategie und so weiter. Aber könnte die Impfung jetzt durch diese Fakten oder beziehungsweise durch diese noch nicht sicheren Fakten tatsächlich so sein, dass wir aus dieser Pandemie nur mit der Impfung rauskommen?
Nein, ganz einfach nein. Und das sind auch die guten Nachrichten, die ich jetzt hier, während wir sprechen, live auf unserer Facebook-Seite teile. Es ist nämlich ein Artikel erschienen im Science, im Science Magazine. Das ist eines der höchst dotierten Magazine, die es überhaupt gibt. Und diesen Artikel habe ich geteilt und der ist faszinierend. Der ist nämlich von einer Modellierergruppe und der heißt Immunological Characteristics Govern the Transition of COVID-19 to Endemicity. Was versteckt sich dahinter? Dahinter versteckt sich der Vergleich und die Rechnung, die Hochrechnung des Verlaufs der Pandemie und die Frage, was bedeutet das Aufkommen dieser Mutanten für den Verlauf der Pandemie? Und du siehst hier die Grafiken, die zeige ich dir mal rüber. Wie gesagt, gerade auf Facebook geteilt. Und man kann wohl ganz gut ausrechnen, wenn man, und da bin ich jetzt kein Mathematiker und kein Modellierer, deswegen versuche ich das sehr, sehr simpel auszudrücken, man mag mir das verzeihen, wenn man die aktuelle Pandemie mit den Pandemien, die wir kennen, vergleicht, dann zeigen sich erstaunliche Ähnlichkeiten und es zeigt sich, dass das Auftreten der Mutanten tatsächlich kein Hinweis für eine Verschlechterung der pandemischen Situation ist, sondern ein Hinweis für das Ende, das kommende Ende der Pandemie. Warum? Weil der Selektionsdruck auf das Virus offenkundig so groß ist, dass diese Varianten entstehen, dass sie sich praktisch bilden müssen, weil dem eigentlichen Virus, gelinde gesagt oder einfach gesagt, die Luft ausgeht. Das bedeutet, nach diesem Artikel in der Science wird die Pandemie jetzt einfach abflachen und relativ zügig, auch exponentiell zügig zu Ende sein und es wird immer mal wieder zu so lokal aufflammenden Infektgeschehen durch Varianten kommen. Wir kennen ja jetzt schon fast 200 Virusvarianten, die aber durch die Impfung in den Griff zu bekommen sind. Das sind also enorm gute Nachrichten, die ich jetzt auch letzte Woche, als ich meine Befürchtungen eben geteilt habe zur Entwicklung der Pandemie, nicht auf dem Schirm hatte. Und also das ist ein Artikel, der enorm Mut macht. Okay. Und der uns eigentlich sagt, also passt auf, Freunde, in 2 bis 5 Monaten ist der ganze Spuk vorbei.
Okay, kann man da wirklich was drauf geben? Also ist das, okay, aus welchem Grund?
Naja, dieser Artikel ist erschienen in einer der höchst dotierten Zeitschriften, der ist gereviewed und da ist einfach reine Mathematik dahinter. Also da kann man schon eine Menge drauf geben. Ja? Niemand kann die Zukunft voraussagen, aber man bewegt sich ja da in gewissen Wahrscheinlichkeiten und das ist eine sehr ermutigende Geschichte.
Ja, sehr schön.
Das ist das eine, was ich diese Woche anbringen wollte. Ich hätte noch was anderes anzubringen, was vielleicht auch auf deinem Zettel steht oder nicht.
Ja, dann schieß mal los.
Und zwar,
ich weiß es nicht, ob es auf dem Zettel
das
steht.
Das weißt du nicht, genau. Da werde ich auch ein kleines Video auf YouTube zu hochstellen. Wir werden in Zukunft nicht nur unsere größeren Donnerstagsvideos machen, sondern auch so kleinere Kommentarvideos. Und ein Kommentar, der mir so ein bisschen die ganze Woche nicht aus dem Kopf gegangen ist die Frage, impfen wir eigentlich die Richtigen? Jeder, der mich kennt, und das dürften die Leute, die diesen Podcast hören, sein, wissen oder weiß, dass ich sehr großen Wert darauf lege, dass die Maßnahmen, wie sie momentan getroffen sind, die Impfungen und die Regierungsmaßnahmen eingehalten werden und auch richtig sind. Aber man weiß auch, dass ich schon öfters kritisiert habe, wie der Ethikrat Entscheidungen trifft. Das, wie ich es nenne, schlimmste Laiengremium dieses Landes. Warum tue ich da so ein vernichtendes Urteil mir bilden? Weil ich glaube, dass die Entscheidung des Ethikrates, und das mag eine Meinung sein, die man diskutieren kann, die man auch kritisieren kann, aber ich stelle sie einfach mal in den Raum. Ich glaube, dass die Entscheidung des Ethikrates, die Risikogruppen zuerst zu impfen, zu vielen, vielen unnötigen Toten führt. Mhm. Warum ist das so? Die Risikogruppen gehen in die Entwicklung der Pandemie faktisch nicht ein. Wenn ich einen über 80-Jährigen impfe, der ohnehin nur zu Hause sitzt und Kontakte vermeidet, dann tue ich dem damit individuell einen Gefallen. Der hat ein Riesenrisiko, einen schweren Verlauf zu bekommen. Aber an der Dynamik der Pandemie ändere ich nichts. Jetzt kann man sagen, das ist ja total herzlos, wenn ich jetzt hergehe und sage, naja, die Älteren, sollen die doch sterben oder sollen die doch einen schweren Verlauf bekommen? Das sage ich nicht. Aber jetzt muss man das mal pragmatisch sehen und muss mal sagen, okay, wir haben eine Pandemie, die betrifft uns alle und wir haben eine begrenzte Ressource Impfstoff. Und jetzt ist es aus Laiensicht und aus einer sehr primitiven Sicht natürlich logisch, dass wir erst die Risikogruppen impfen.
Ja.
Denkt man aber näher drüber nach, ist das überhaupt nicht logisch. Denn es wäre viel sinnvoller gewesen, erst die wirklichen Überträger zu impfen. Ja, ein über 80-Jähriger, der wird kein Superspreader sein. Superspreader sind die, die im Berufsleben stehen. Und jetzt hat man auch für die zu wenig Impfstoff. Und deswegen hätte ich gesagt, okay, man impft zuerst die 45- bis 65-Jährigen. Damit habe ich einen ernsthaften Teil der potenziellen Spreader geimpft und das Risiko der weiteren Ausbreitung reduziert. Und damit habe ich automatisch Leben gerettet und vermutlich deutlich mehr Leben, als ich mit dieser, ja, ich mag schon fast sagen, kindlichen Ethik rette, die wir momentan durchsetzen. Und ich finde das hochproblematisch, weil wir sind ja irgendwie Akademiker und auch die Menschen, die im Ethikrat sitzen, sind Akademiker und die meisten Politiker sind das auch. Und dass man da wirklich so eine zutiefst primitive Herangehensweise wählt, das schockiert mich doch einigermaßen.
Wie kommst du jetzt auf die 45- bis 65-Jährigen? Wieso sagst du nicht die 20- bis 45-Jährigen? Weil die
45- bis 65-Jährigen haben natürlich ein höheres Risiko, einen schweren Verlauf zu bekommen, als die 20- bis 45-Jährigen. Okay. Oder in dem Fall 16- bis 45-Jährigen. Und natürlich muss man da immer diesen Gedanken im Hinterkopf behalten und dann ethische Gesichtspunkte heranziehen. Aber das wäre die Gruppe, die man hätte zuerst impfen sollen und nicht die 80 plus. Das ist einfach primitiv.
Mhm. Gibt es da jetzt ein Umdenken? Oder
nein.
Okay, du erwähnst es einfach nur so, weil dir das jetzt so...
Weil mich das aufregt, mich das sehr ärgert, weil es einfach unnötige Infektionen nach sich zieht, weil es unnötige Tote nach sich ziehen wird. Und hätte man einfach mal über den Tellerrand gedacht und nicht so sich leiten lassen von dieser ersten kindlichen Intention, dann wäre man auch darauf gekommen. Aber dazu ist man in diesem Gremium offensichtlich nicht in der Lage.
Okay. Jetzt hattest du ja eingehend erwähnt, dass wir quasi eigentlich in 2 bis 5 Monaten pandemiefrei sein könnten. So.
Genau, das laut dieser Studie könnten wir das sein. 2 bis 5 habe ich gesagt. Nicht, ja, pandemiefrei schon, dass praktisch die Zahlen rasant nach oben gehen.
Also schon noch da, aber halt nicht so in dem Ausmaß.
Das wäre durchaus möglich. Ja. Genau. Also an die dritte Welle glaube ich tatsächlich nicht.
Mhm. Also können wir jetzt quasi fertig machen und gehen.
Ja, genau.
Nee, Spaß. Ich habe jetzt ja diese Woche oder beziehungsweise letzte Woche schon war AstraZeneca, also der Impfstoff, ziemlich in der Kritik. Viele Erkrankte, die Leute denken, dass der Impfstoff nicht so sicher ist, aber das hat man ja schon irgendwie in den Medien geklärt, dass sich das ausgleicht von den Älteren zu den Jüngeren, dass es da nicht so, so einen großen...
Ja, nicht nur das. Die Wahrnehmung, der Impfstoff ist nicht besonders sicher, ja, ist auch wieder so ein bisschen so ein primitives Verständnis von Statistik, weil jetzt sagt man, der schützt zu 65%, AstraZeneca schützt zu irgendwie mittlerweile 99%, hat man da jetzt neue Zahlen. Das heißt aber nicht, dass von denjenigen, die den AstraZeneca-Impfstoff bekommen, von 100 Leuten nur 65 geschützt sind. Das ist eben nicht das dahinter, sondern da gehen ganz andere Berechnungen mit ein. Also ich habe den BioNTech bekommen und meine Frau als Medizinstudentin hat jetzt einen Impftermin bekommen und die wird den AstraZeneca-Impfstoff bekommen und das ist für mich völlig okay und für sie auch. Das ist ein Vektorimpfstoff, der auf ein altbewährtes Prinzip setzt, nämlich auf die Einbringung von Erbmaterial des Coronavirus in ein Adenovirus. In dem Fall ist das, glaube ich, Adenovirus Typ 9 oder 1, bin mir nicht sicher, ist auch völlig irrelevant. Und das ist ein guter Impfstoff. Punkt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich bitte sagen, dass nicht, dass hier irgendwie Conflict of Interest. Ich bin für AstraZeneca in einem völlig anderen Segment medial tätig. Und das ist also ein Conflict of Interest. Nichtsdestotrotz ist die Meinung, die ich über diesen Impfstoff habe, davon überhaupt nicht abhängig. Und ich bin froh, dass wir den haben. Trotzdem sollte man das einfach sagen, weil wenn dann irgendjemand, das ist nicht so besonders schwer, das rauszubekommen, weil ich auf deren Flyern, ich bin praktisch das Gesicht deren Atemwegskampagne, die aber mit Asthma zu tun hat und nicht mit Corona. Dementsprechend könnte dann jemand sagen, ey, wird aber von denen bezahlt. Nein, in diesem Fall nicht. Das ist also meine eigene Meinung, die damit nichts zu tun hat.
Ja, ja, genau. Und was man jetzt auch noch gelesen hat, aber tatsächlich weiß ich nicht, ob das so sich verbreitet hat. Und zwar hat sich da ein Virologe zu geäußert, dass in dieser Studie, die zu AstraZeneca durchgeführt wurde, die halbe Dosis der Impfung gegeben wurde, ja, und die tatsächlich zu einer höheren, zu einem höheren Schutz geführt hat.
Ja, AstraZeneca hat da, oder gibt es noch eine Frage dazu? Oder
du darfst ja darauf antworten.
AstraZeneca hat natürlich in der gesamten Impfstoffproduktion oder in der gesamten Impfstofferforschung, das ist ja ein Impfstoff, der zusammen mit der Universität Oxford in England produziert wurde, das ist ein sehr akademischer Impfstoff, der sehr beforscht wird. Da hat AstraZeneca in der gesamten Außendarstellung viele Fehler gemacht. Und das begann mit dieser halben Dosis. Diese halbe Dosis war einfach ein Protokollfehler. Man hat es da einfach versemmelt und hat aus Versehen die halbe Dosis gegeben statt der ganzen. Und dann hat man in der Auswertung gemerkt, zum einen, ups, man hat da irgendwie systematisch Mist gebaut und hey, aber das war ja eigentlich ganz, ganz gut. Also das ist so ein klassischer, wir haben einen Fehler gemacht, aber dieser Fehler war besser als das, was wir eigentlich geplant hatten. Und diese PR, die dann lief irgendwie durch die Bank relativ schief, ob das jetzt die Zulassungsstudien waren, ob das die Effizienz war, ob das die Lieferung war, die man ja in die EU so ein bisschen verzögert hat und so. Also da haben sie insgesamt, waren sie unclever. Das aktuell verimpfte Protokoll, da gibt es auch Daten und Studien dazu und das zeigt, und das ist total positiv eigentlich, dass ein weitgehender Schutz, kein kompletter, aber ein weitgehender Schutz schon nach der ersten Impfung besteht. Und deswegen ist die Zeitspanne zwischen erster und zweiter Impfung bei diesem Impfstoff auch so deutlich länger. Also meine Frau hat irgendwann Ende Februar einen Impftermin und den nächsten im Mai. Ja. Also der AstraZeneca-Impfstoff, das ist ein guter Impfstoff und ich würde den sofort nehmen, wenn ich noch nicht geimpft wäre.
Genau. Also das, was du gerade auch gesagt hast, längeres Impfintervall, aber das ist ja tatsächlich jetzt auch ziemlich neu, dass man nicht sagt nach 6 Wochen, sondern nach 3 Monaten so ungefähr.
Genau.
Und das bedeutet ja eigentlich auch, dass mehr Impfdosen für alle da sind. Das wäre ja eigentlich super für uns.
Ja.
Ja. Das wäre so klasse. Ist
das. Und ich denke, und das Schöne ist, man kann das ja auch kombinieren. Also ja. Man kann ja auch sagen, okay, man impft mit der ersten Dosis AstraZeneca und mit der zweiten Dosis BioNTech. All diese Dinge gehen und all diese Dinge sind unbedenklich und werden in der Bevölkerung ja auch großteils extrem positiv wahrgenommen. Also diese Vorstufung der Kita Mitarbeiter und der Lehrer, die jetzt gekommen ist. Auch da ist ja die allgemeine ja, Antwort aus den betroffenen Kreisen positiv. Also im Internet, auch gerade leider auf unserer Seite, in den Kommentaren wird so ein bisschen oft impliziert, dass ja eigentlich ein Großteil der Bevölkerung sich gar nicht impfen lassen wollen würde. Das ist natürlich völlig falsch. Fast 90% sind impfwillig und ich denke, dass man unterm Strich irgendwann im Sommer sagen kann, Impfung, natürlicher Verlauf der Pandemie und so weiter und so fort. Wir haben das schon irgendwie ganz gut gemacht und dann muss man sich mal Gedanken darüber machen, warum es eigentlich trotzdem so viele Menschen gibt. Ich meine, 10% sind 8 Millionen, die diesen ganzen Scharlatanen einen heimfallen. In diesem Sinne übrigens eine kleine Werbung. Am Montag kommt mein neues Buch raus. Der belogene Patient. Endlich. Warum Impfgegner, Wunderheiler und andere Scharlatane gefährlicher sind als jedes Virus. Und da geht es genau um diese Sachen. Da geht es um die diese große Bedrohung in unserer Gesellschaft, die durch Fake News und durch Lügen und bewusste Desillusionierungs- oder Desinformationskampagnen, besser gesagt, entstehen. Und das passiert eben nicht nur in der Politik, sondern das passiert weitgehend unbeachtet von der Politik in der Medizin in einem ganz großen Maß und schleicht sich auch in die Arbeit von Ärzten ein. Also es gibt, das mag man nicht denken, da können wir einen extra Podcast zu machen, es gibt Ärzte, die Homöopathie betreiben. Und das ist, ab Montag im Handel erhältlich. Jetzt schon bei allen gängigen Portalen wie Amazon vorbestellbar. Und ich hoffe, dass viele Leute das lesen.
Ich bin gespannt.
Ja.
Ja. Jetzt hast du meine Frage schon vorgegriffen. Und zwar wollte ich tatsächlich fragen, ob AstraZeneca, also beziehungsweise das war eine Frage aus unserem YouTube-Kanal, ob AstraZeneca auch mit BioNTech oder mit Moderna oder sonstigen Impfstoffen verbunden werden kann. So, jetzt hast du ja gesagt, ja, geht problemlos. Aber wieso? Wieso geht das problemlos?
Naja, die Logik dahinter ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Also es ist ja so, wenn man sich das vorstellen muss, AstraZeneca ist ein klassischer Impfstoff. Es gibt Lebendimpfstoffe, es gibt Totimpfstoffe und bei AstraZeneca wird eben ein Adenovirus, also ein harmloses Virus, vom Schimpansen, das ist wichtig, weil man es von Menschen nicht nehmen kann, weil es sowas gibt wie eine Vektorimmunität, das erkläre ich gleich. Wird also ein Virus vom Schimpansen, mit dem der Mensch noch nicht in Berührung gekommen ist, genommen und ein bisschen modifiziert, dass dieses Virus dann nach Infektion des Menschen, also nach der Impfung, Spike-Protein-Teile herstellt. Spike-Proteine sind diese Erkennungsproteine des Coronavirus. Der Körper bildet eine Immunität gegen diese Spike-Proteine und der erste Kontakt und damit die erste Immunität hat schon mal stattgefunden. So, Punkt 1. Wichtig ist da eben, dass man da keine Angst hat wegen diesen Schimpansen, weil wenn man menschliche Adenoviren nehmen könnte, besteht die Gefahr, dass man im Rahmen einer Schnupfen- oder Erkältungserkrankung schon mal mit diesem speziellen Adenovirus in Kontakt gekommen ist, der Körper also gegen das Adenovirus schon Antikörper gebildet hat und dann das Virus angreift, bevor es das Spike-Protein produzieren kann. Das nennt man dann Vektorimmunität und dann ist die Impfung wirkungslos. Jetzt ist die erste Impfung, man muss sich immer vorstellen, ich impfe etwas und nach ein paar Tagen oder Stunden ist das verimpfte Agens, also die verimpfte Flüssigkeit, der verimpfte Stoff raus aus dem Körper. Deswegen gibt es bei Impfen auch keine Langzeitschäden. Und das ist weg. Was bleibt, ist das immunologische Gedächtnis, da war mal was da. Und dieses immunologische Gedächtnis nennt sich auch immunologische Narbe. Die besteht eben aus Antikörpern. So, und warum impft man zweimal? Man impft zweimal und es geht einem meistens nach der zweiten Impfung auch etwas schlechter, weil durch diese zweite Impfung, man nennt das Auffrischung oder Boosterung, durch diese zweite Impfung der Körper nochmal mit diesem Erreger oder mit diesem Protein in Kontakt kommt und dann alles hochfährt, was geht und dann sozusagen im immunologischen Gedächtnis hängen bleibt. Hey, das Ding kommt öfters, da muss ich aufpassen. Mhm. Ja? Und ob ich dann beim zweiten Mal, wo ja alles vom ersten Mal wieder weg ist und nur noch die Antikörper da sind, die da wären, wenn ich den BioNTech-Impfstoff genommen hätte oder den AstraZeneca-Impfstoff. Wenn ich dann beim zweiten Mal, ist es völlig egal, welchen Impfstoff ich nehme. Wichtig ist nur, dass diese Information, hier ist dieses Spike-Protein wieder in den Körper gelangt. Und die ist ja wieder nach ein paar Stunden einfach weg. Aber der Körper weiß, pass auf, das Ding, das scheint mich ja irgendwie öfters zu ärgern. Und da muss ich wirklich das volle Rohr an Verteidigung aufbauen. Und deswegen impft man zweimal, bei manchen auch dreimal. Es gab sogar Impfungen, die hat man viermal geimpft. Dieses MMR, diese sechsfache Impfung noch mit Hepatitis und so weiter im Kindesalter, das hat man jetzt auf dreimal reduziert. Aber ganz grundsätzlich ist das der Grund, warum man mehrfach impft. Bei anderen Impfungen ist es die Ursache, dass es eben auch Impfversager in der ersten Impfung gibt. Das ist also sehr kompliziert. Das erklärt aber auch, warum die meisten Menschen nach der ersten Impfung schon weitgehend immun sind. Ja? Und das ist der Grund, warum man diese Impfstoffe kombinieren kann. Habe ich das halbwegs vernünftig ausgedrückt?
Das war richtig gut erklärt, sehr interessant. Nee, aber ist auf jeden Fall gut zu wissen, weil wenn man sich das jetzt vorstellt, okay, ich lasse mich erst mit dem BioNTech-Impfstoff impfen und dann kommt noch AstraZeneca dazu und dann denke ich mir so, okay, aber das
fühlt
sind
sich
noch
etwas experimenteller.
Ja,
an, ne?
das sind doch zwei verschiedene Impfstoffe eigentlich. Und aber wenn du das so erklärst, dass du tatsächlich eigentlich nur dieses Protein dann reinbekommst, jetzt blöd ausgedrückt, und der Körper dann schon weiß, okay, da kommt irgendwas und er fährt nur alles hoch. Genau, deswegen also ist es eigentlich ganz gut erklärt.
Die ganz grundsätzliche Message, die hängen bleiben muss, ist im Grunde genommen, ein Impfstoff ist im medizinischen Sinne, im juristischen Sinne ist das anders, aber im medizinischen Sinne kein Medikament. Mhm. Ein Medikament ist eine chemische Substanz, die man in der Regel mehrfach gibt, um einen Spiegel aufzubauen, der dann wirkt, ein sogenannter Wirkspiegel. Ein Impfstoff, da handelt es sich um eine Einmalgabe, die nach wenigen Stunden wieder aus dem Körper verschwunden ist. Und wenn man das im Hinterkopf hat, erklärt das natürlich viel. Ein Impfstoff kann nirgendwo kumulieren, also sich vervielfältigen oder irgendwo ansammeln. Ein Impfstoff kann sich nicht replizieren, wie das Virus macht und kann dann plötzlich in der Niere zu finden sein oder so. Mhm. Ein Impfstoff gelangt auch nicht in die Blutbahn und ist dann plötzlich, wie ich das letztens bei YouTube mal erklären musste, im Rachen nachweisbar. Das passiert alles nicht. Mhm. Ein Impfstoff wird durch die Muskelzellen aufgenommen, in die es reingespritzt wird, beziehungsweise es wird in diesen intrazellulären Raum zwischen den Muskelzellen wird der Impfstoff ja reingespritzt und dann wird der ganz schnell durch die Muskelzellen aufgenommen. Die Muskelzellen produzieren dieses Protein, also haben diese mRNA, produzieren dieses Protein und die mRNA wird nach Übersetzung ins Protein sofort und umgehend abgebaut. Das ist ein Schutzmechanismus vom Körper. Sonst könnten wir gar nicht leben. Mhm. Und es gibt keine Langzeitwirkungen von Impfstoffen. Außer die Immunität.
Genau. Wollte ich gerade sagen, es wäre schlecht, wenn es die gar nicht gäbe.
Genau.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und tatsächlich bin ich dann schon durch. Jetzt hast du gesagt, bei der zweiten Impfung ist die Reaktion auf die Impfung stärker. Heißt es also, wenn ich jetzt total Fieber habe und so weiter, wirkt der Impfstoff oder beziehungsweise wirken meine Abwehrzellen besonders gut?
Nein,
das sagt nichts aus.
Nein, das hat auch was mit individuellen Tendenzen zu tun. Also tendiere ich dazu, schnell Fieber zu bekommen. Mhm. Also das sagt nichts aus.
Okay.
Es ist nur einfach erfahrungsgemäß so, auch bei älteren Menschen zum Beispiel. Spiel, ne? dass die zweite Impfung einen schon ganz schön umhaut. Ich persönlich hatte schon auch Symptome, aber das war nicht so dramatisch, wie ich das befürchtet hatte, während eine Freundin von mir, die sogar jünger ist als ich, wirklich zwei Tage flach lag und gesagt hat, also Schüttelfrost und das war alles ganz furchtbar. Also das kommt auf die individuelle Konstitution an, das kommt auf so viele Dinge an, das ist also nicht möglich, dass man da sagt, also je stärker die Nebenwirkungen, desto stärker der Schutz, das nicht.
Okay, alles klar. Ja, dann fand ich es wieder sehr schön mit dir heute. Es war sehr interessant, muss ich sagen. Und ja, ich hoffe, wir können uns nächste Woche wieder hier in der Praxis bei dir sehen.
Ja, das wäre schön.
Und nicht über Telefon letzten zwei Wochen.
Und ich hoffe, dass die Studie stimmt.
Genau.
Und nochmal gucken, also wer sich für die Studie interessiert, ich habe die Originalarbeit auf der DocPod Facebook-Seite verlinkt und wir hängen gerade so ein bisschen in unseren sozialen Medien, also bei Instagram habe ich auch jetzt in letzter Zeit nicht so viel gemacht. Folgt uns da einfach mal, wir bemühen uns da besser zu werden.
Genau. Du kannst mir ja gerne nochmal die Studie schicken, dann stelle ich sie auch gerne auf Instagram.
Ja, die kannst du doch von Facebook runterladen.
Ach, ja, stimmt.
Bleib gesund.
Bleib gesund. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg, Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.